Lieber Herr, wir kommen heute Abend zusammen, freuen uns an diesem Frühlingsabend, aber wir wollen doch deine Rede hören, dein Wort, das bei uns Dinge zurechtrückt, das die Unruhe wegnimmt, das uns deinen Frieden schenkt. Und wir wollen wieder sehen, was in Zeit und Ewigkeit wichtig ist. Wir wissen nicht, wie lange du uns Zeit lässt in dieser Welt. Und doch soll doch dieser Tag zu deiner Ehre gelebt sein. Wir legen in deine Hand zurück alles, was wir heute getan haben. Du weißt auch, was nicht recht war. Wo wir uns versündigt haben, vergib uns. Und wir wollen an diesem Abend auch viel mehr von deiner Kraft entdecken, von deiner Weisung und auch ruhen in deinem Frieden. Amen. Philipper 3. Philipper 3, Vers 12 bis 21. War ja das letzte Mal bei der Sitzung der Evangelischen Allianz in Bensheim. Das ist nur zweimal im Jahr, anderthalb Tage, deshalb ist das so wichtig. Früher hatten wir es immer so gelegt, dass ich dann am Dienstagabend wieder zurück war. Jetzt war es für die anderen zu ungeschickt. Jetzt müsste ich dann also zweimal im Jahr die Bibelstunde eben dran glauben. Aber es war dann schön. Am Donnerstag waren wir beim Ratsvorsitzenden Bischof Kruse in Hannover eingeladen. Ich habe gar nicht gewusst, was für ein Riesenbau die EKD dahin gebaut hat. Das ist ja viermal so groß wie der Vatikan in Rom. Unheimlich, wenn Sie das sehen. Und es war doch einmal gut, dass man all das besprechen konnte und nicht alles, was uns bewegt hat. Wir haben nicht über Parallelstrukturen reden können und manches andere. Aber es ist doch interessant gewesen, die anderen waren hörbereit und haben zumindest einmal zur Kenntnis genommen, wenn man sagen konnte, warum schweigt die evangelische Kirche zur Abtreibung? Und dann haben sie gesagt, wir haben doch vor 3 Jahren auf einer Synode auch 2 wichtige Sätze gesagt. Und da haben wir gesagt, ja, aber liebe Leute, die Leute draußen merken es nicht mehr und sie verzweifeln an der EKD. Eure treuesten Leute und da ist ein Riss dazwischen. Und lauter solche Dinge konnte man einmal sagen, an vielen Punkten auch zur Ausbildung der Pfarrer. Die Pfarrer nicht in der Lage sind, weithin und nicht ausgebildet sind, dass sie Menschen gewinnen, zu Jesus führen, können tolle wissenschaftliche Abhandlungen halten und Forschungsaufträge erledigen. Für die Uni bestens geeignet, aber nicht, um Menschen herauszureißen von dunklen Wegen. Und so, das war einfach eine große Hilfe und wir sind dankbar gewesen, dass auch die 2 Stunden Zeit uns gegeben wurden, gerade bevor eine neue Ratssitzung begonnen hat. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie auch immer wieder Verständnis haben, wenn ich an solchen Dingen teilnehme, weil Ihnen das ja auch wichtig ist für die Gemeinde, dass wir da doch sehen, was Gott uns aufgetragen hat. Aber jetzt gehen wir hier, Philipper 3, Vers 12 bis 21, an den Abschnitt. Wir freuen uns ja an diesem Philipperbrief, der so direkt und unmittelbar auch unsere Lebensfragen anspricht. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus, Christus Jesus, ergriffen bin. Wenn der Paulus das so rumstellt, möchte er was ganz Besonderes damit sagen. Sie müssen dann nur das jüdische Wort für Christus nehmen. Das heißt Messias. Weil ich vom Messias Jesus ergriffen bin. Da betont er das, der Messias Jesus. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Sagt das sicher von Mitchristen. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er auch alle Dinge sich untertan machen kann. Also, Paulus sagt, er hat es noch nicht ergriffen. Wie? Warum hat er es denn noch nicht ergriffen? Was fehlt ihm denn noch? Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Sie müssen immer wieder auf den Zusammenhang sehen. Er hat ja ganz scharf angefangen in diesem dritten Kapitel. Er würde immer wieder auf einen springenden Punkt kommen. Und das ist, wir sollten uns in Acht nehmen vor Leuten, die das Evangelium verdrehen. Was haben denn die Leute gemacht? Erinnern Sie sich noch. Die haben irgendwelche äußeren Formen wichtig gemacht und haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen nach dem jüdischen Gesetz, ihr müsst jetzt nach dem Gebot leben, das kann ja auch ein Haarschnitt sein oder eine Rocklänge oder irgend sonst etwas, so musst du es machen. Es können Kirchenformen sein und irgendwas, was einem wichtig gemacht wird. Ich gehe so weit sogar zu sagen, dass es auch gewisse Formen des Taufverständnisses oder Abendmahlsordnung sein können, wo man sagt, das musst du haben, dann hast du es, dann hast du es. Und es ist ja immer die Verführung, dass sie sagen, dann hast du es. Wenn ich es mit Wasser hätte, dann dürften sie sich täglich 7-mal unter dieses Wasser stellen. Wenn sie es dann hätten, Paulus sagt, ich hab's noch nicht. Mein ganzes Glaubensleben ist ein Ringen. Ich will einmal Jesus gefallen. Wenn ich vor ihm stehe im Gericht. Ich kann das auch nicht billigen, wenn immer wieder Gläubige sagen, ja, aber wir brauchen doch gar nicht mehr das Gericht fürchten. Es gibt eine große Bequemlichkeit, auch im Leben der Gläubigen, die sagen, ich bin im Gericht schon entnommen, alles gut. Und dann wird unter der Hand auf einmal wieder die Sünde im Leben geduldet und man lässt 5 gerad sein und nimmt das gar nicht mehr ernst. Ich sehe beim Paulus ein Ringen, ein Kämpfen, eine Unruhe, dass er zittert und sagt, ich möchte doch nicht verworfen werden. Für ihn war das nie ein Ruhekissen, das Jesus ihm vergeben hat. Ich will doch meinem Herrn keine Schande bereiten. Er litt darunter, wenn die Sünde in seinem Leben noch Raum hatte. Ich weiß, alles, was ich hier jetzt sage, passt in kein System. Ich habe Ihnen am Sonntag vom Guten Hirten so schön sagen dürfen, niemand kann euch aus der Hand Jesu reißen. Aber es wird falsch, wenn dies zum Ruhekissen wird. Und da kamen auch ein paar nachher und sagten, ja, aber wie ist das? Kann ich mich doch nicht doch wieder rausreißen? Ja. Sehen Sie, das geht in kein System. Ich glaube, wir müssen beides hören. Das angefochtene Gewissen darf sich im Glauben freuen, niemand kann mich aus der Hand Jesu reißen. Und dann gibt's auch in unserem Leben sehr wohl Augenblicke, wo wir wieder hören müssen, ich hab's noch nicht so. Ich muss aufpassen, dass ich nicht bequem werde. Wir haben ja Epochen in unserem Leben, wo wir es mit dem Bibellesen gar nicht mehr ernst nehmen, wo wir Jesus wirklich auf die Seite schieben, wo wir sein Wort nicht mehr achten. Und dann überrascht uns Paulus, dass er das auch wieder sagen kann. Der sagt, ich bin gewiss, das, was ich Ihnen heute sage, kann ich nur in Gegensätzen sagen. Man nennt das in der Fachsprache Dialektik. Sie kriegen das nicht in eine logische Folge. Und das steht sogar bei Paulus ganz nah beieinander. Und Sie wissen, dass Sie beides brauchen. Den Zuspruch des Friedens, Jesus hält mich, und auf der anderen Seite, pass nur auf, dass du nicht das Heil verlierst. Wie viele Menschen um uns her haben plötzlich in den lauen Zeiten ihres Lebens das leicht genommen und sind im Nu weit weggekommen von Jesus. Und da überrascht uns, dass Paulus schon das so sagt, ich möchte immer mehr von der Kraft Jesu entdecken. Das war ja in den letzten 14 Tagen dran. Nicht? Vers 8 und 9, ich will immer mehr Christus erkennen. Ich bin im Laufen, ich suche mehr von ihm zu kriegen. Ich kann gar nie genug haben. Und mit der Bekehrung fängt das dann erst an, mit dem bewussten Glaubensschritt, dass ich sage, jetzt erst recht und immer mehr. Ich habe noch gar nicht viel, ich will mehr von ihm erkennen. Und er vergleicht sich mit einem Sportler. Das ist natürlich für uns leicht, wenn man mit den Pantoffeln vor dem Fernseher sitzt und sagt, sowas, dass die Steffi Graf nach 31 Mal verliert, ist eine Flasche. Die hat doch immer gewonnen, warum verliert die auch jetzt? Aber wenn man dann einmal sehen würde, vielleicht haben Sie es irgendwo in der Nähe gesehen, wenn dann einer trainiert hat und dann schließlich Dritter wurde in der württembergischen Meisterschaft und was da Fleiß dahinter steckt. Gell, beim lieben Brüderlein, ja. Beim Helmfried Rieker, der war ja neulich im Gottesdienst, hätte man ihn gerade ein Wort sagen lassen sollen. Gell, der fährt ja über Tische und Schränke in der Küche, gell, mit seinem Motorrad als Motocross-Fahrer. Aber was da üben dahinter ist und wie oft der Arm schon gebrochen war über diesem Training, auch bei ihm, auch schon manchmal. Wir haben schon mit dem Gips gesehen, nicht gesehen. Helm noch nie. Doch, mir hat er mal mit dem, das ist komisch. Was alles dazugehört mit dem Training, bis man das alles hat, ich erinnere mich an unseren Jugendkreis, da war einer dabei, der ist Abend für Abend, stundenlang hat er seine Trainingsrunden um den Feuersee gezogen und dann hat man gesagt, ha, reicht's noch für Melbourne oder wo bist du bei der Olympiade dabei? Es hat nicht einmal zum Stuttgarter Stadtlauf gereicht. Und es drückt mich heute noch, dass wir diesen guten Mann verspottet haben, der vielleicht auch seinen jugendlichen Minderwertigkeitsgefühlen was entgegensetzen wollten. Es ist ein harter Kampf für einen Sportler. Da kann man gerade manchmal heulen, wie viel Enttäuschung es da gibt, wie viel, ja, dann trainieren sie wie die Verrückten und dann kommt eine Sportverletzung dazwischen und dann ist alles aus. Bei den Radfahrern hat mich immer schockiert, wenn dann einer irgendwie durch einen blöden Sturz von einem anderen auf den Boden gerissen wird, unschuldig und alles ist aus. Du kannst heimgehen, verloren. Es ist bloß wichtig, dass man bei den Siegern dabei ist. Und das sagt Paulus jetzt so wichtig. Es ist in deinem ganzen Glaubensleben gar nicht so wichtig, wie die anderen dich einschätzen. Du musst dort dabei sein an jenem Tage. Ich weiß gar nicht, wie lang die Wegstrecke noch ist. Ich möchte das Ihnen heute ganz wichtig machen. Sie werden doch nicht wegen einer Sünde in Ihrem Leben einen faulen Kompromiss schließen können. Jetzt passen Sie doch auf. Jetzt lassen Sie doch von Dingen einmal los, die Sie aufhalten in Ihrer Liebe zu Jesus. Reißen Sie sich doch von Dingen frei und sagen, ich möchte nicht dauernd geknechtet sein in meinem Leben. So ein Sportler, der muss abends ins Bett gehen, dann trinkt er bloß noch Milch und sagt, es anders bringe ich keine Leistung. Und dass ein Christ auf viele Dinge verzichtet, um des Zieles willen, ist natürlich klar. Das sind keine Gesetzesverordnungen, sondern das tut doch, weil er eine Leidenschaft hat. Ich möchte das Ziel gewinnen. Ich möchte mein Leben führen zur Ehre Jesu. Ob ich es wohl ergreifen könnte. Ich will den Siegespreis haben. Ich will dabei sein in der Schar vor dem Thron Gottes, die ihn anbete. Ich möchte in den Himmel kommen. Ich will nicht verstoßen werden. Ich will nicht verloren gehen. Bitte. Sagen Sie das auch, wenn Sie fragen, wie macht man Seelsorge? Wie macht man Seelsorge, dass Sie einem Menschen das klar sagen? So wie du lebst, so nicht. Du musst dir überlegen, was du willst. Ob du hier deinen Genüssen lebst oder ob du sagst, ich breche und tue für Jesus mein Leben retten. Die Entscheidung geht ja ganz hart heute durch Menschen mitten hindurch. Der Teufel weiß genau, warum er ihnen solche Versuchungen in den Weg legt. Und die Christen sind gelähmt durch viele Versuchungen. Und dann sehen wir den Sportler Paulus, der sagt, ich hab's noch nicht ergriffen. Christus hat mich ergriffen. Christus hat mich geholt. Aber ich hab das Ziel nicht erreicht. Wie sagt er dann später, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, kurz vor dem Ziel ist. Und weiß, jetzt kommt's. Wahrscheinlich zum Märtyrertod. Ich bin so froh, wenn ich meinen Lauf vollenden kann zur Ehre Gottes. Es ist was Großes, wenn gläubige Menschen heimgehen und sagen, der Herr hat sie bewahrt. Es ist seine Wunderkraft, wenn er uns durchhält.
Noch einmal, wie der Paulus sich einst bekehrt hat, als er vor Damaskus gerufen wurde, da stellen wir uns vor, jetzt hat er es doch. Nein, er sagte, das war erst der Anfang, jetzt war ich auf die Startbahn gesetzt und jetzt will ich laufen, dass ich ja nur nicht das Ziel versäume. Das Entscheidende ist, dass ich da dabei bin. Ich will mich nicht an den Menschen messen, ich will mich nicht an den anderen prüfen und was die meinen. Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, Vers 13, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Er sagt dies, weil er das nicht mehr hören kann, wenn man sich gefällt in der Selbstbewunderung und sagt, ich habe doch schon ein ganz frommes Leben, ich mache das doch so schön. Das ist überhaupt eine Tücke an den vielen Vorschriften. Warum ist denn das so schlecht, dass wir das noch einmal sehen? Viele Leute, die die ersten Schritte im Glauben machen, kommen immer wieder auf diesen Irrweg, dass sie meinen, jetzt müsste man sich an ein paar Gottesverordnungen ausrichten und sagen, das ist doch prima, ich lebe das doch jetzt und ich tue das doch jetzt, was da gefordert ist. Ich rauche nicht, ich lese keine unanständigen Zeitschriften und ich bin auch sonst wohltätig und ich opfere doch ganz gut. Das ist ja eine ganz gefährliche Haltung, wenn wir uns so ein paar kleinen äußeren Normen, die sicher wichtig sind für unser Leben, einordnen und sagen, ich bin doch schon, ich habe es jetzt ganz weit gebracht. Ist ja auch ein Sieg, wenn man sagt, ich brauche das nimmer, ich erliege dieser Versuchung nicht mehr. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht an diesem Bild sich messen, sondern dass Sie sich messen an dem, was Jesus in der Ewigkeit von Ihnen will. Und ich will mich ausstrecken, ihn zu gewinnen. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Jetzt müssen Sie aufpassen. Wenn wir das so auslegen, dann könnte heute Abend das auch passieren, dass wir plötzlich unruhig werden und sagen, ja, liebe Leute, jetzt bin ich ganz durcheinander, jetzt habe ich den Frieden nicht mehr. Bin ich denn wirklich ein Gotteskind? Bin ich denn wirklich ein Gotteskind? Ich habe es auch noch, dann habe ich es noch nicht ergriffen, doch er sagt, ich bin von Christus Jesus ergriffen. Genau das ist das, was wir am Sonntag vom guten Hirten ausgelegt haben. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Seine Hand hält mich. Paulus sagt, es ist nicht so, dass ich jetzt dauernd gucken muss, bin ich am Abgrund und falle ich hinunter, sondern er weiß, Christus hält mich. Und er sagt dies in dieser, sag es mal im Fremdwort, Dialektik. Diesem Gegensatz auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich sehe, ich muss das in meinem Leben noch durchkämpfen. Ich gehe noch durch viele Versuchungen und doch auf der anderen Seite. Ich freue mich, dass mich Jesus an seiner starken Hand hält. Und das sagt er ja wieder in so eindrücklichen Worten im Römerbrief. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er sagt, ich muss nicht jeden Tag neu anfangen, mich wieder zu bekehren. Ich muss nicht jeden Morgen wieder fragen, lieber Gott, darf ich wieder dein Kind sein? Sondern ich bin sein Kind. Obwohl ich in meinem Leben drum ringe, mehr Jesus zu gefallen. Ich möchte in meinem Leben immer weiterkommen. Auch in der Heiligung, damit viel mehr sichtbar wird von dem Sieg Jesu. Entschuldigung, ich kann es Ihnen nicht besser erklären, als im Gegensatz, wo Sie es festhalten können. Paulus sagt das ja auch so schön, gerade in Römer 8. Ich bin gewiss, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn ist. Also ich bin fest, gewiss, geborgen in Jesus. Beide Dinge gehören zusammen. Also, Sie brauchen nicht zappeln und sagen, wie ist das? Bin ich verloren? Nein, Sie dürfen sich freuen, er hat mich ergriffen. Und auf der anderen Seite dürfen Sie wohl erschrecken, wenn in unserem Leben immer wieder so viel dunkle Dinge sich ereignen. Wenn so viel Lieblosigkeit über unsere Lippen kommt, wenn unser Herz manchmal so hart sein kann, sondern Herr, will doch mehr von deiner Kraft haben. Mehr mein Leben heiligen und
in deinen Dienst stellen. Und ich jage ihm nach. Ich kämpfe wie ein wilder Berserker. Ich will immer mehr von Jesus entdecken. Ich will in meinem Leben diese Ungeduld haben, mehr von Christus und seiner Kraft, von seiner Auferstehungskraft jetzt schon haben. Jetzt wäre einfach wichtig, wenn Leute Bibelchristen sind, dann sind sie nicht Leute, die man in dieses und in jenes Schema reinbringt, sondern dann sind wir wirklich dynamische Menschen, vorwärts eilende Menschen auf das Ziel hin, zu dem uns Christus berufen hat. Ich will nahe bei Jesus sein, ganz nah bei ihm. Wenn es morgen wieder in ihre Arbeitsplätze geht, wenn sie in ihren Familien stehen, wenn sie auch... Wenn wir heute in die Gebetsstunde gegangen sind, habe ich gesagt, das habt ihr auch Ärger. Ich habe gerade so blöden Ärger gehabt. Und da sagten die ironisch, das wissen wir gar nicht, was Ärger ist, dass ich da Christus erkenne, mittendrin. Und ihn habe. Er weiß, jetzt möchte ich das vor dich legen, Jesus. Und ich will ruhig werden in dir. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wir werden ja einmal von der Ewigkeit aus vielleicht doch noch mal ein Stückchen rückwärts schauen können, unser Leben, wo man da denkt, was hat mich damals bewegt? Wie ungeduldig war ich damals? Wie war ich voller Sorge, wie das hinausgeführt werden kann? Hätte ich doch mehr in die Hände des mächtigen Jesus gelegt. Es ist wirklich nicht zu verstehen, dass heute die Christen so diesseits bezogen sind. Denn es ist ja gar nicht so lang, wie wir leben. Gerade über diesem Abschnitt ist ja erstaunlich, wie ewigkeitsbezogen Paulus redet. Es ist furchtbar wichtig, wie hoch die Freibeträge bei der Quellensteuer werden und wie lang die Wehrdienstzeit, was bewegt ja unsere jungen Leute und was da alles kommt. Aber die wichtigste Sache ist, ob ich in der Ewigkeit dabei bin. Das ist das Wichtigste. Und so viele irdischen Dinge, Fragen des irdischen Lebens werden unwichtig. Wie hat es uns Gott auch aus den Händen geschlagen? Unter uns sitzen Leute, die zwei Inflationen miterlebt haben. Zwei Währungsreformen. Sitzen Leute, die zweimal die Heimat verloren haben. Denn das Haus abgebrannt ist. Mensch, was geben wir uns wichtig? Wie leicht kann alles unter unseren Händen verloren sein. Das ist alles nicht wichtig, wenn ich nur dieses Ziel erreiche. Das ist ja wichtig, auch im Blick. Ich wollte es gern meinen Kindern mitgeben und sagt, wenn euch Gott einmal wieder Kinder schenkt, dann macht ihnen nur das eine wichtig. Es ist nicht wichtig, welchen Beruf sie erklimmen und ob sie alles schaffen oder was im Leben kommt, dass sie nur die Ewigkeit nicht verspielen. Alles andere ist doch unwichtig. Sicher ist auch wichtig. Aber das Wichtigste ist doch, dass ich die himmlische Berufung bekomme. Dazu hat mich Jesus berufen, hat mir dort ein Bürgerrecht gegeben im Himmel. Das mit dem Bürgerrecht, das sehen Sie jetzt bei den Asylanten. In Deutschland ist hier die freizügigste Einreisepraxis in vielen Ländern. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich mein Visum beantragen muss. Und dann sagt die Botschaft von Angola, selbst wenn ich komme und sage, wir wollen helfen, wir wollen euch. Nee, du darfst nicht rein, du hast kein Bürgerrecht im Land. Du darfst nicht rein. Und da war ja ein Missionar, ein Amerikaner, der erste Missionar in diesem Jahrhundert nach Äthiopien reinkam, der Dr. Lembi, ein Arzt. Der hat sein amerikanisches Bürgerrecht aufgegeben, nur damit er Äthiopier werden kann und dann dort missionieren kann. Und wenig später haben ihn die Äthiopier wieder rausgeschmissen. Da war er staatenlos, durfte nicht mehr nach USA zurück und durfte nicht mehr nach Äthiopien. Und da hat einer dieser Äthiopier mal gesagt, das sei für ihn das Größte, wenn einer sein irdisches Bürgerrecht dran gibt, nur um Missionen zu treiben. Was so ein Bürgerrecht ist, du hast ein Bürgerrecht im Himmel. In diese Welt wirst du nie mehr ganz hineinpassen. Die Welt ist verschroben und das ist ein verdrehtes Geschlecht mit allen Ansichten und Meinungen. Es ist ja heute der Kirche so wichtig, dass man in diese Zeit hineinpasst und möglichst gar nicht mehr merkt, dass wir Christen sind. So ganz angepasst. Wir können es auch wie die anderen alle. Aber wir müssen aufpassen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und das sollen wir nicht verspielen. Und das heißt, Bürgerrecht, ich habe meinen Himmelspass. Nur wie Sie es vorzeigen können, das ist jetzt in den Grenzkontrollen ganz schön, wenn es da heißt,
schon in Brüssel oder wo sie ankommen, da heißt für die Leute, die aus der EG kommen, und die können da durch, das geht ganz schnell. Und da drüben müssen die anderen, alle anderen Nationen, und da werden dann die Visa so gründlich geprüft. Und da wird geguckt, gehörst du eigentlich hierher oder gehörst du nicht her? Ich möchte jetzt nicht über die Frage reden, ob das richtig oder falsch ist. Nicht, dass einer meint und jetzt mit seinen Gedanken da hängen bleibt. Ich will nicht über Asylpolitik reden. Ganz gleich, wie Sie denken. Ich möchte Ihnen vom Bürgerrecht was sagen. Was ist? Sie haben ein himmlisches Bürgerrecht. Ein Pass im Himmel dürfen Sie kommen. Und Sie dürfen, der Zugang ist frei. Und das dürfen Sie nicht verspielen. Den dürfen Sie nicht verlieren. Jetzt kommt Vers 15. Ach, vielleicht doch nochmal vorher, wo ich da nach Angola keine Einreise bekommen habe, habe ich das gern benutzt, um in Griechenland ein paar Projekte, die schon seit vor 7 Jahren gemacht wurden, anzusehen. Da waren noch ein paar Abrechnungsdinge offen und meine Frau war dabei, und in einem Gewaltmarsch haben wir das alles angesehen und waren auch in Olympia. Und das ist ja doch gewaltig so, im 10-Minuten-Durchmarsch, wie ich das im Eiltempo dann mache, weil wir weiter mussten. In Korinth hatten wir noch 15 Minuten, bevor es schloss. Das war toll, wie wir durch Korinth gerast sind. Aber den Siegespreis, wenn man sich das vorstellt, diese Spiele dort, wo wir die gelaufen sind. Und im Altertum war das dann ganz hart. Der verloren hat, der wurde oft mit Spott belegt. Heute ist das viel humaner, dass man sagt, der gehört auch ein Lob, dass der da noch weiterläuft und so, obwohl er da gar keine Chance hat zu gewinnen, sage ich ausdauernd. Aber früher war das nicht so, da wurde der Sieger nur geehrt und der andere wurde verlacht. Du bist einer, der sich was einbildet und hast doch nicht gewonnen. So wie man es dann vielleicht manchmal doch noch erlebt beim Zweikampf und sagt, du bist der Verlierer und der andere ist der Gewinner. Es gibt also nicht Hauptsache, man ist dabei gewesen, sondern Hauptsache, man gewinnt. Und jetzt kommt Vers 15, das mit dem Vollkommen sind. Ich meine, dass der Paulus das ein bisschen ironisch aufnimmt. Das Vollkommen vielleicht doch in Anführungszeichen. Da kann man sich ja jetzt streiten. Und das ist auch immer wieder schön, dass uns der Geist Gottes an so einem Bibelwort was Verschiedenes zeigen kann. Hat Paulus vielleicht damals mit Leuten gesprochen, die sagten, wir sind schon vollkommen. Es gibt ja immer wieder Perfektionisten. Haben Sie auch schon so Leute getroffen, die sagen, seit einem halben Jahr habe ich nicht mehr gesündigt? Wenn man böse sein will, sagt man immer, frag mal deine Mitmenschen. Kann man sich ja selber sehr schlecht einschätzen. Aber solche Leute lassen ja sich nichts mehr sagen. Deshalb, vielleicht kann man nur still sein und Fürbitte tun. Das ist was Furchtbares, wenn Leute meinen, sie seien vollkommen. Und Paulus sagt, wer meint, er hätte es schon erreicht. Wissen Sie, das sind Leute, die sagen, ich rauche nicht, ich stehle nicht, ich habe meine Oma nicht umgebracht und ich habe nie Geld geklaut und alles so. Es gibt auch so eine christliche Ehrbarkeit. Ich habe nie einen Gottesdienst ausgelassen. Mach jeden Morgen 3/4 Stunde stille Zeit, bete auf den Knien. Faste 3-mal die Woche und so, fahre Katalysator, das ist heute moderne Gerechtigkeit. Und so gibt's alles, was man so sagen kann. Ich habe alles, ist wichtig. Ist nicht, dass da ein Stück unwichtig sei. Aber dass man sich als vollkommen fühlt, das ist so schlimm, dass man schon genug hat, dass man die Gnade nicht mehr braucht. Dabei können wir kein Stückchen gehen ohne die Gnade. Das war damals mit dem Vollkommensein, griechisch Teleios, ans Ziel gekommen. Ein Fachwort der Mysterienreligion war auch im Heidentum ganz verbreitet. Wenn du all diese Weihen gemacht hast, dann bist du ein Wissender. Ja, und Anthroposophie wieder aufkommen, wenn du all das hast, dann bist du fertig. Paul sagt, wenn er wirklich vollkommen sein, dann so vollkommen. Nämlich, er gebraucht das Wort vollkommen immer anders. Das hat im Biblischen einen anderen Sinn. Und das ist jetzt ein doppeldeutiges Wort, wer ihn mal übersetzt hat. Er weiß, wie schwierig das ist, in der deutschen Sprache wiederzugeben. Jesus redet ja auch in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater im Himmel, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da meint Jesus, ihr sollt ganze Leute sein, dass euer Reden, euer Tun übereinstimmt. Ganz. Dieses Wort vollkommen meint auch im Griechischen ganz. Und ich meine, Paulus nimmt hier das Wort in seiner Doppelbedeutung und sagt, ja, ihr sollt vollkommen sein, aber dann ganze Leute, nämlich solche, die auf die Ewigkeit zuleben, die auf der Rennbahn kämpfen und nie genug haben, sondern immer weiter vorwärts stürmen, um mehr von der Gnade Christi erreichen und erlangen wollen. Und das auch in ihrem Leben durchsetzen und darstellen. Gott wird's euch auch noch zeigen. Er sagt das sehr geduldig. Gott wird's euch zeigen. Gott wird's euch zeigen, was noch fehlt. Komisch, wenn man so zurückdenkt in seinem Glaubensleben, da hat man ja oft schon gemeint, jetzt hätte man so eine wichtige Stufe erreicht. Und dann führt einen der Herr in Tiefen. Es ist auch manchmal schwer bei den Alten, dass sie durch sehr viel Depression durchgehen. Dass man sagt, ich habe doch alles im Leben falsch gemacht. Dass wir dann auch den richtigen Trost geben. Nicht sagen, nein, du bist doch so toll. Sondern dass wir sagen, aber das Erbarmen Jesu hält dich. Er hat dich ergriffen. Und du darfst dich bergen in seine Güte. Über unseren Gräbern soll wirklich nichts anderes stehen als die Gnade Jesu. Und wir sollten auch aufhören mit diesen verlogenen Lobhudeleien. Das ist doch nicht unser Sinn. Sondern wir sind dankbar, dass Jesus auch mit unserer komplizierten Natur fertig wird. Und dass er uns einhüllt in seine Gnade. Das war dem Paulus wichtig. Und gerade, wissen Sie, wo der Perfektionismus eine Gefahr wird, oder die Gesetzlichkeit, die mündet ja dann in den Perfektionismus. Die macht das Christenleben so traurig, so bitter ernst. Da ist so wichtig, dass man immer wieder das Evangelium vom Kreuz Jesu verkündigt, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden. Das war beim Hofacker dann in seinen Predigten so toll, dass er das immer wieder gepredigt hat. Von den Galgenschwängeln, zu denen will ich auch gehören. Denen, die man hinauswirft vor die Stadt, die Unwürdigen. Deren sich aber Jesus nicht schämt, ihr Bruder zu heißen. Vielleicht sind wir auch schon lange so anständige, wohlbürgerliche Christen geworden und wissen gar nicht das Evangelium. Deshalb Vers 17. Lebt doch, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus redet plötzlich vom Vorbild, aber er hat es nie so gemeint, dass wir einander nachäffen sollten, sondern sagt, ihr könnt doch das von so vielen Zeugen abgucken, wie die wirklich von der Gnade Jesu gelebt haben. Wie ich Ihnen sage, guckt doch den Hofacker an. Der hat doch nie gemeint, er sei so ein toller Kerl. Vor seiner Bekehrung hat er das Wort gebraucht vom flotten Kerl. Er wollte ein flotter Kerl sein, der in die Welt passt. Und dann hat er einen Körper gehabt, wo man die Finger amputieren musste, die schon der Verwesung übergingen, bevor er 30 Jahre alt war. Er war so ein kranker Mensch mit seiner Wassersucht. Und wenn Sie das sehen können, lesen Sie das doch, das hat uns Luther doch, das hat er uns groß gemacht, nicht den großen Luther, den man so auf dem Denkmal sieht mit der Bibel, wie wenn er einen erschlagen wollte. Sondern das war ein zitternder, zagender, der sich in der Gnade Jesu geborgen fühlte. Nur dort, und der von Christi Blut und Gerechtigkeit redet, war der Zinzendorf. Dieser große Mann, der Stiefsohn eines Generalfeldmarschalls. Was war das? Und seine Oma eine Geistespersönlichkeit und er selber einer der größten Gelehrten. Das hat mir immer gefallen, dass der kommunistische Rowohlt Verlag sogar ausgerechnet über Zinzendorf eine Monographie über sein Leben rausgegeben. Das haben die noch begriffen. Da war ein Mann, der wirklich für seine Zeit prägend war. Und der hat dann die Verse gedichtet, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Und Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wer so wieder auf den Punkt bringt, dass es Kinder fassen können, der ist dort, wo es wirklich das Herzstück des Evangeliums ist. Nicht mehr kompliziert, sondern klar und einfach. Und dann sagt doch, viele leben so, wie ich es euch gesagt habe, ich sage es, unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Jetzt haben die Ausleger sich auch wieder lang gestritten, was hier gemeint ist. Da haben sie gesagt, das sind also Leute, und jetzt will ich Ihnen die ganzen Theorien gar nicht entwickeln. Da kann man ja jetzt sagen, was ist ihr Ende, ist die Verdammnis, sind das die Gottlosen, die da schwelgen, die sich besaufen und sich vollfressen, oder sind das die Gesetzeslehrer, die da so einen großen Wert drauf legen, auf die Beschneidung, deshalb vielleicht eine Anspielung mit dem Wort Schande, meint da Paulus vielleicht, so irgendwas verdeckt, ein bisschen diese Dinge oder so. Nein, ich glaube, dass Paulus sagt, da gibt es so viele Leute, die wollen immer ihr Christenleben fühlen. Die wollen es immer an ihrem Leib darstellen. Die wollen sagen, guck, so weit bin ich gekommen, so gut bin ich. Ich mache das in meinem Leben so schön. Die wollen das an ihrem Bauch, an ihrem Leben haben, fühlen. Und ich habe es nur im Kreuz Christi. Und darum sind sie Feind des Kreuzes Christi. Ich habe meine Gewissheit nie, dass ich es fühle, spüre, fassen kann. Ich kann mich bloß unter das Kreuz Jesu stellen und dankbar annehmen. Ich will jetzt hier nicht mehr viel drüber reden. Es ist vielleicht anders mal Zeit. Ich habe gemerkt, ich habe, glaube ich, noch nie in 18 Jahren hier in der Gemeinde über dieses Kapitel 3 gepredigt. Vielleicht machen wir hier eine Reihenpredigt, mal 7, 8 Predigten entlang, wo man sich wirklich Zeit nehmen kann. Was ist das denn, Feind des Kreuzes Christi zu sein? Warum ist das denn bei so vielen Christen, dass ihr das gar nicht mehr bewegt? Jesus ist für mich gestorben. Das ist der wichtigste Satz über meinem Leben. Für mich ist Jesus gestorben. Ohne dieses Kreuz Jesu falle ich in die Tiefen, versinke ich. Da schlägt die Angst über meinem Kopf zusammen. Nur an diesem Kreuz kann ich mich halten. Für mich starb Jesus. Und er hat meine Sünden getragen. Ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das sind Leute, die immer sagen, aber wir sind doch als Christen, wir haben doch jetzt so viel erreicht, wir haben so viel gemacht. Und dann prahlen sie und geben an, ob sie es jetzt aufzählen an ihren treuen Frömmigkeit oder ob sie es darstellen wollen an ihrem schön gestalteten Leben. So, guck mal, was ich für eine schöne Familie habe. Ist doch alles wunderbar, was ich tue. Und Paulus sagt, das ist doch Schande. Habe ich auch mal gemeint, ich könnte so mein Leben führen. Da sagt er, das ist mir Kot geworden. Bis ich Christus gewinne und ich kann mich bloß noch darin freuen, dass er mich getragen hat. Wenn ich das jetzt Ihnen so entwickle am Abend, dann möchte ich, dass Sie fröhlich heimgehen und sagen, ich möchte mich halten am Kreuz Jesu. Mir ist Erbarmung widerfahren und mir gilt das, dass er mich trägt und ich darf mich freuen an ihm. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, Vers 20, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir warten auf ihn. Komm bald, Herr Jesus. Theologen haben dann oft gespottet und haben gesagt, ja, aber die Naherwartung hat sich doch gar nicht erfüllt. Und der Paulus hat auch gemeint, er käme bald. Von manchen unter uns wird das Jahr nicht vorübergehen und er darf den Herrn schauen in seiner Schönheit. Wissen Sie das? Weiß ich das? Ob ich noch mal Weihnachten erlebe, ist doch gar nicht wichtig. Wäre doch schön, wenn den Herrn schauen. Ich freue mich. Ich habe eine Naherwartung. Und dass das Ende unserer Welt nahe ist, das denke ich manchmal auch. In der Zeit der großen Verwirrungen, wo die Liebe erkaltet, in den großen Einheitsbestrebungen und dem Geschichte Israels, 3:53. Aber wir wollen jetzt gar nicht da viel rummachen, viel Worte machen. Ich freue mich, dass Jesus bald kommt und warte auf ihn. Und den letzten Vers, den sprechen wir immer wieder an den Gräbern. Der unseren nichtigen Leib verwandeln wird. Ist unheimlich nichtig. Wissen Sie, ich kriege das ja mit, wenn die Bestattungsordner sagen, heute können wir den Sarg gar nicht reinfahren. Da ist so eine Verwesung übergegangen. Manchmal furchtbar, wie das geht. Wenn so Leute so plötzlich wegsterben. Schon nach 2 Tagen oft. Wie nichtig mein Leib ist. Das, was mir heute noch so wichtig ist, wie sehe ich aus? Wie guckt man sich vor dem Spiegel an? Wie kämmt man seine letzten Haare noch ganz schön und so? Das ist ein nichtiger Leib, der vergeht. Dass ich gleich werde seinem verherrlichten Leib. Eigentlich müsste doch die ganze Menschheit hellwach werden. Das sind, in Sheffield würde ich eigentlich nur meinen, wie da plötzlich 95 Menschen zu Tode getrampelt werden. Fotografen halten es noch fest und jeder sitzt da, ich ja auch, und sagt, Mensch, guck mal, wie es den Mann gerade abdrückt da an dem Gitter, nicht? Hochinteressant. Wenn man denkt, Mensch, das ist dein Leben, das ist alles so verweslich, vergänglich in dieser Welt, wo der eine den anderen auf die Seite drückt. Da gibt es doch eigentlich nur ein tolles Evangelium, dass Christus meinen Leib neu rufen wird, neu schaffen wird, gleich werde. Wie der Auferstehungsleib Jesu war, der ist nimmer ein Leib, wo man sich Schmerzen holt oder wo man schwitzt oder wo man Mühsal hat oder die Gicht in den Fingern hat. Es ist ein neuer Leib, so wie Jesus den neuen Leib hat, wo durch die Wände geht, Aber ein Leib, den man doch wieder fassen kann, wo man mit den Jüngern ist. Ich werde wirklich einen Leib wieder kriegen, aber einen vollkommenen neuen Leib. Ich verstehe das nicht. Aber ich darf es wissen, dass das Evangelium liegt. Mit der Kraft, mit der kann auch alle Dinge sie untertan machen. Das ist die sogenannte Bestattungsformel, die wir sprechen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Ihn selbst aber befehlen wir der Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn, der dem Tod die Macht genommen hat. Zum nichtigen Leib verklären wir das. Ähnlich wird es seinen verklärten Leib, mit der Wirkung, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen kann. Alle Dinge. Und dann darf ich fröhlich sein in dem Blick, dass mich heute auch noch ein paar Dinge bewegen und ich auch noch ein paar irdische Sorgen habe und sage, wie läuft dies und jenes? Und sie gehen nach Hause und sagen, was ist jetzt mit meinem Leib? Ich habe doch hier ganz normale Fragen. Der Zahn tut weh und die Schmerzen sind da. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt da meinen Kampf durchfechten darf an meinem Stückchen. Der großen Freude, dass ich von Jesus ergriffen bin.